Ist Aberglaube wirklich hilfreich? Und wir wollen dazu zuerst das Wort Gottes hören aus 5. Mose Kapitel 18. Vorhin waren wir schon mal ganz in der Nähe, 5. Mose 16, jetzt kommt 5. Mose 18, die Verse 9 bis 13. Altes Testament, 5. Mosebuch, aber ein grundlegendes Wort zu diesem Thema. 5. Mose, Kapitel 18, von Vers 9 bis 13. Wir hören. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du, Israel, nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste, Klammer auf, Okkultismus, Klammer zu, oder Zauberei treibt, oder Bannungen, oder Geisterbeschwörungen, oder Zeichendeuterei vornimmt, oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber, Israel, sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Hier wird ganz klar geschieden zwischen den greulichen Praktiken der Heidenvölker, die Gott vertrieben hat wegen dieser Dinge, und Israel, das den Willen Gottes kannte und untadelig sein sollte vor dem Herrn, seinem Gott. Und ich ergänze aus dem 1. Johannesbrief einen Vers, da steht: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Ich möchte zunächst zwei Vorbemerkungen machen. Ich verfolge mit dem Thema heute Morgen zwei Ziele, nämlich einmal das Ziel der Information. Es gibt ja das Sprichwort, erkannte Gefahr gleich gebannte Gefahr. Ein Stück weit gilt das für alle Bereiche des Lebens. Ich möchte heute Morgen informieren, nicht Angst machen, informieren. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, in einer unbekannten Gegend, es ist Nacht und regnerisch und stürmisch, und plötzlich winkt jemand an der Straße und macht mir Stoppzeichen und sagt, halt, halt, langsam fahren. Und ich drehe die Scheibe runter und frage, was ist denn los? Und er sagt, Vorsicht, hinter der Kurve ist ein Baum umgefallen und liegt quer über der Fahrbahn. Dann werde ich doch denen jetzt sagen, ja, was fällt Ihnen ein, hier meine Freiheit zu beschneiden, und wollen Sie mir Angst machen? Ich kann hier fahren 100 Stundenkilometer. Dann bin ich dankbar, dass der mir diese Information gibt und taste mich da langsam ran und so weiter. Also wollen wir dankbar sein für Information in diesem Bereich. Ich möchte aber auch in einem zweiten Zielgedanken aufdecken, wo wir nämlich bewusst oder unbewusst in Aberglaube hineingeschlittert sind, wo wir vielleicht unbewusst in die Grauzone des Aberglaubens und Okkultismus hineingekommen sind, weil das alle so machen, weil wir gar nicht gewusst haben, dass das vor Gott nicht recht ist. Und wenn ich heute Morgen etwas anspreche, was den einen oder anderen von euch in diesem Bereich berührt, dann werdet bitte nicht ärgerlich im Herzen und denkt, ja, was fällt dem ein, jetzt will er mir das madig machen oder das, sondern hört es von Gott her. Nehmt es nicht an als Menschenwort, sondern als Gotteswort, was ich sagen möchte, insoweit ich die Schrift auslege. Und dankt dem Herrn, dass er das aufdeckt und tut Buße über diese Sache und nehmt die Vergebung Jesu an. Es ist nicht so schlimm, wenn wir in etwas hineingeschlittert sind, aber es ist schlimm, wenn wir erkennen, das war falsch und wir verharren da drin. Das ist schlimm. Ich habe mal bei einer Zeltmission gesprochen, ist schon viele Jahre her, und da kam eine 92-jährige Frau in die Aussprache mit einer Begleitperson. Ich war 29 und die war 92. Und dann brachte sie etwas zur Sprache, ich hatte über diese Dinge gesprochen, das lag 74 Jahre zurück. Als 18-jähriges Mädchen hatte sie da etwas getan, was ihr unter der Verkündigung aufgegangen war als falsch. Seht ihr, was für eine Kraft der Heilige Geist hat? Der kann Dinge aufdecken, die schon lange in der Vergessenheit sind, wo viel Gras drüber gewachsen ist, und Gott deckt es auf. Aber wisst ihr, diese Frau hatte vor der Zeltmission gebetet, war ein ganz liebes Gotteskind. Herr, wenn noch etwas in meinem Leben ist, was mir gar nicht bewusst ist, deck es mir auf in diesen Tagen. So hatte sie gebetet. Und dann hatte Gott dieses Gebet erhört und es lag 74 Jahre zurück und es wurde bereinigt vor dem Angesicht des Herrn. Ihr wisst alle, dass es schon immer Aberglauben gegeben hat, aber wir leben heute in einer besonders abergläubischen Zeit. Ich glaube, dass das immer mehr zunehmen wird, denn die Bibel sagt für diese letzte Zeit voraus, der Unglaube wird überhand nehmen und mit Unglauben geht immer Aberglauben einher und der Abfall wird kommen von allem, was christlich ist und biblische Normen beinhaltet. Und ich möchte diese Entwicklung gerne mit ein paar Stichworten deutlich machen. Wir können es hier auf der Folie mitverfolgen. Wir haben heute die Situation in unserem Land Entkirchlichung, über 100.000 Kirchenaustritte jedes Jahr, Entchristlichung und Entsittlichung. Diese drei Stichworte hat ein Berliner Oberhofprediger Adolf Stöcker schon vor über 100 Jahren genannt. Das ist heute bei uns ganz konzentriert da. Entkirchlichung, Entchristlichung, Entsittlichung. Und in diesem Bereich gehört auch der Aberglaube. Wenn wir mal weitersehen auf der Folie. Jetzt kommen hier einige statistische Belege. Wir haben heute mehr behördlich registrierte Wahrsager, Zauberer und Kartenleger als katholische Priester und evangelische Pfarrer zusammengenommen. Steuerlich registriert in unserem Land. Dann das nächste bitte. Jeder zehnte Deutsche lässt sich durch irgendeine Form der Zukunftsdeutung beeinflussen. Trifft seine Entscheidungen, Partnerwahl, geschäftlich, nachdem er vorher doch ins Horoskop geguckt hat, Wahrsager aufgesucht hat und so weiter. Das nächste bitte. 15 Millionen Deutsche glauben an Astrologie, 8 Millionen leben angeblich danach. Und wir haben eine Unzahl okkulter Literatur und Filme mit entsprechender Botschaft. Die ganze Fantasy-Welle läuft in diesem Bereich. Wir haben den Film Rosemary's Baby, der vor etlichen Jahren in Amerika eine okkulte Erweckung ausgelöst hat. Wir haben Filme wie Der Exorzist und all die Dinge, die heute schon harmlos sind gegen das, was im Videobereich läuft. Also das alles hilft natürlich mit, den Okkultismus zu verherrlichen. Und so können wir den Satz von, können wir ganz aufdecken, den Satz von Emanuel Geibel verstehen, der auch schon vor langer Zeit gesagt hat, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Da, wo nicht mehr der echte biblische, gegründete Gottesglaube ist. Da entsteht ein Vakuum, das nicht lange so leer bleiben wird. Da kommen die Gespenster, das heißt, da kommen alle möglichen Vorstellungen und Philosophien oder eben der Aberglaube. Das ist eine tiefe Wahrheit. Und darum wollen wir jetzt heute Morgen uns auch mal mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn wir fragen, wie kommt es eigentlich, dass so viele Menschen heute sich mit diesen Dingen abgeben? Dann ist da wahrscheinlich der eine Faktor die Neugierde. Wir haben heute viele Schulklassen, die einfach in den Pausen oder bei Klassenfahrten solche Dinge ausprobieren. Da bringt ein Mädchen ein Pendel mit und dann wird einfach mal ausgependelt, wie das ist mit Partnerwahl und diese Dinge. Ein Pendel ist einfach so ein Metallgegenstand an einer Kette, der dann über etwas gehalten wird und ausschlägt in eine bestimmte Richtung, wenn man sich dafür öffnet. Also Neugierde ist bei vielen Menschen da, der Einstieg, auch bei Erwachsenen. Da hören sie von Bekannten, die haben da so bei einer Party auch mal so ein bisschen Tische rücken und Gläser rücken man hat das schon mal irgendwo gehört und denkt, ach, was ist denn das, weiß gar nicht. Und auf einmal ist man da dabei. Ich weiß von einem jungen Ehepaar, die hatten da einfach Neugierde und sind da dann über Neugierde reingerutscht. Und das andere große Einstiegstor sind Notsituationen in unserem Leben. Neugier und Notsituationen. Wenn man an einen Punkt kommt, wo einem das Wasser mal bis zum Hals steht, man wird schwer krank oder ein Angehöriger wird schwer krank, vielfach sind Krankheiten Auslöser für diese Dinge, oder man kommt in geschäftliche Krisen, man kommt in irgendwelche Lebenskrisen. In Notsituationen ist nämlich dann gern der Teufel da und hält seine Hand hin und bietet eine zeitliche, irdische Hilfe, fordert aber dafür dann die ganze Seele für eine ganze Ewigkeit. Wir müssen wissen, der Teufel hat immer das gleiche Prinzip. Er verspricht viel, hält wenig und fordert am Ende alles. Das ist immer seine Machenschaft. Und darum müssen wir da aufpassen, Notsituationen bei uns, bei anderen, das ist oft ein Einstiegstor. Der Teufel gaukelt überhaupt einem großen Teil der Menschheit vor, dass es ihn gar nicht gibt. Laut Statistik glauben 90% der Bundesdeutschen nicht an die Existenz Satans. Also die hat er mal ganz gewiss alle fest im Griff, wenn sie nicht mal glauben, dass es ihn gibt. Die hat er ganz gewiss im Griff. Fritz Meyer hat mal gesagt, es gehört mit zu den teuflischsten Teufeleien, den Teufel nicht mehr Teufel sein zu lassen. Das ist ein Wortspiel, aber eine tiefe Wahrheit steckt da drin. Und dem anderen Teil, diesen anderen 10% oder vielleicht auch sogar von den 90 noch, bietet er seine satanische Hilfe an. Und wir wollen uns jetzt mal diese Hilfsmittel des Feindes, die er da so entgegenstreckt, genauer anschauen. Der Alexander zeigt uns da noch drei Stichworte. Zuerst die Abgötterei. Da geht es um die Ehrfrage, um die Ehre Gottes. Abgötterei. Wenn wir über Aberglauben und Okkultismus sprechen, da ist zuerst mal die Abgötterei. Jetzt können wir so lange mal eine Weile ausmachen, bis der nächste Punkt kommt. Es geht also da um die Ehre Gottes. Jemand hat mal gesagt, Gott gibt alles her, zuletzt sogar seinen einzigen geliebten Sohn, aber eines gibt Gott niemals her und das ist seine Ehre. Denn es steht in der Bibel geschrieben, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen, den Abgöttern. Gott gibt seine Ehre nicht her. Wir dürfen Gott nie die Ehre rauben. Und wo wir es tun, kommen wir in seine Zucht hinein. Wir dürfen Gott nicht die Ehre nehmen, auch nicht als Christen. Das Wasser der Ehre Gottes auf unsere Mühlen leiten, ist eine schlimmere Sünde als Ehebruch und Mord. Gott die Ehre rauben. Er gibt seine Ehre nicht her. Und im ersten Gebot sagt unser Gott, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du brauchst auch keine anderen Götter. Wenn du mich hast, brauchst du keine anderen. Die anderen machen dich nur kaputt. Und deswegen ist die Frage, warum lesen denn Menschen im Horoskop? Das ist Abgötterei. Da werden die Gestirne zu Göttern. Da wird ihnen eine Eigenschaft zuerkannt, die sie nicht haben. Dass sie nämlich Einfluss haben auf unser ganzes Leben wegen der Stellung, die sie am Tag unserer Geburt hatten. Da werden wir in Tierkreiszeichen eingeteilt und dann wird behauptet, das hat Einfluss auf unser ganzes Leben. Charakterlich sind wir festgelegt durch die Stellung der Gestirne am Tag unserer Geburt und auch bei bestimmten Entscheidungen ist es wichtig, wie die Sterne stehen und so weiter. Das ist Abgötterei. Das lehrt die Bibel ganz klar. Warum glauben Menschen, dass ihr Glück im Geschäftsabschluss oder bei der Partnerwahl von der Stellung der Gestirne abhängt? Wichtig ist, dass unser Leben unter dem guten Stern von Bethlehem steht. Das ist wichtig. Unter der Herrschaft Jesu Christi. Ihr wisst sicher alle, dass fast keine Illustrierte es sich leisten kann, ohne Horoskop zu erscheinen. Und es gibt Belege, da hat es mal eine Illustrierte das Horoskop abgesetzt, die bekam Waschkörbe voll Protestschreiben von den Lesern, sofort wieder das Horoskop reinzubringen. So sehr ist das verbreitet. Aber wer Jesus gefunden hat und sein Leben in seine gute Hand gelegt hat, der kann auch ohne Horoskop sinnvoll leben. Und ich glaube sogar, wenn wir Illustrierte haben, wo Horoskope drin sind, sollten wir denen mal schreiben aus Protest, so, warum habt ihr dieses heidnische Horoskop da drin? Ich bestelle das ab, wenn ihr das weitermacht. Vielleicht wachen sie dann auch mal auf, wenn die Christen an der Stelle mutiger wären. Oder warum haben Menschen Angst vor der Zahl 13? Freitag der 13. ist doch genauso ein Tag, wie ein Schornsteinfeger ein normaler Mensch ist. Warum gibt es kein Hotel mit einem 13. Stock? Warum gibt es kein Zimmer mit der Zimmernummer 13 in den Hotels? Nur beim 13. Monatsgehalt ist keiner abergläubisch. Ist doch eigenartig, gell? Warum hängen sich so viele einen Talisman oder ein Maskottchen ins Auto? Wie viele Fahrzeuge haben vorne ein Hufeisen am Kühlergrill? Das ist Abgötterei. Die Gegenstände können bei einem Unfall sowieso nicht schützen. Ich habe schon mal einen großen Mercedes mit einem dicken Hufeisen vorne auf dem Abschleppwagen gesehen. Das hat ihn auch nicht bewahrt. Aber man kann durch die Dinge in den Bann dämonischer Mächte kommen, wenn man nämlich sein Vertrauen auf diese Dinge setzt. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir Vertrauen verschenken können. Wir können Gott vertrauen und unser Vertrauen auf den Herrn setzen und auf das Licht und auf sein Wort. Wir können aber auch dem Teufel vertrauen und diesen Hilfsmitteln. Wir können Vertrauen verschenken in die oder in die Seite. Und Gott möchte unser Vertrauen ganz zu sich ziehen und weg von diesen dunklen Dingen. Warum tragen immer noch heute Menschen Amulette oder Medaillons? Amulett kommt von dem lateinischen Wort amuletum und bedeutet so viel wie Abwehrmittel, Abwehrzauber. Das trägt man dann, damit man nicht krank wird, damit kein Unfall passiert und so weiter. Oft enthalten aber diese Schmuckstücke geheime Botschaften, die der Träger selbst gar nicht kennt. Da ist manchmal innen drin ein Zettel oder was eingraviert, das weiß der gar nicht. In einem Dorf wurde ein junges Mädchen von einer gefährlichen Krankheit erfasst. Als die Eltern das Leiden nicht mehr mit ansehen konnten, gingen sie damit zu einem Besprecher, ein magischer Besprecher. Dieser war sofort zur Hilfe bereit und hängte dem Mädchen ein Amulett um. Eines Tages geht das Mädchen in die im Dorf stattfindenden Evangelisationsvorträge. Es wird erweckt, kann aber keinen bleibenden Frieden mit Gott finden. Jetzt klagt es dem Seelsorger seine Not und erzählt, dass es in einer Krankheit einmal diese Kette mit dem Amulett bekommen hat. Der Seelsorger bittet es daraufhin, die Kette abzulegen. Aber das junge Mädchen antwortet, es ist mir streng verboten worden, sie abzulegen oder zu öffnen. Als es dann über die Folgen der Weigerung aufgeklärt ist, übergibt es nach schwerem Kampf dem Seelsorger die Kette. Der liest dann vor den Ohren der Entsetzten von einem Papierstreifen folgenden Satz ab. Satan, ich gebiete dir, diese Seele zu verschonen, bis du sie in den Abgrund holst. Ich glaube, wir merken alle, dass da der Spaß zu Ende ist mit diesen Dingen. Das ist kein Gesellschaftsspiel. Das ist echte, teuflische Wirklichkeit. Ein zweites Gebiet, auf dem der Feind unsere Seele seine Hilfe vorgaukelt, ist die Wahrsagerei. Wir haben jetzt gesehen, die Abgötterei, da geht es um die Ehrfrage. Da wird Gott die Ehre geraubt, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst und brauchst keine anderen Götter. Du nimmst mir die Ehre, wenn du auf die Dinge vertraust. Und die zweite Sache ist die Wahrsagerei. Und hier geht es um die Wissensfrage. Wissen ist Macht. Und nichts wissen macht auch nichts, sagen manche, aber das stimmt nicht. Wissen ist Macht. Schon im Garten Eden wollte der Mensch sein wie Gott. Er wollte nämlich die Zukunft wissen. Aber unser Schöpfer hat uns aus zwei Gründen die Zukunft verborgen. Zum einen will er, dass wir unser Leben ganz kindlich, vertrauensvoll in seine guten Vaterhände legen. Und dass wir in enger Bindung an ihn und seine guten Gebote leben. Und zum anderen hat er in seiner Liebe die Zukunft vor unseren Augen verborgen, weil wir es gar nicht verkraften würden, wenn wir heute schon wüssten, was in 5 Jahren ist. Da hätten wir keine ruhige Minute mehr. Wisst ihr, es kann sein, dass in 5 Jahren der eine oder andere von uns nicht mehr lebt. Es kann sein, dass der eine oder andere schwere Dinge erleben muss bis dahin. Das würden wir doch überhaupt nicht verkraften, wenn wir das schon im Voraus wüssten. Unser Nervensystem ist für einen Tag geschaffen. Jesus sagt, sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Ein Tag genügt, was da an Problemen und Spannungen und allem kommt. Doch der Mensch, der nicht an die Fürsorge Gottes glaubt, der geht zum Wahrsager. Er lässt sich die Handlinien oder die Blutadern lesen. Er zieht früher auf dem Jahrmarkt Wahrsagezettel, das gibt's heute, glaube ich, nur noch selten. Oder geht in die Kaufhäuser und lässt sich durch den Computer ein Horoskop stellen oder eine Wahrsage, das gibt's heute schon wieder mehr. Man geht einfach auf diesen Bereich ein und lässt sich etwas voraussagen. Wisst ihr, damals im Krieg hat manche Frau die Spannung nicht ausgehalten. Kommt mein Mann wieder lebend zurück? Oder kann ich doch dem Drängen meines Nachbars nachgeben? Oder manches Mädchen hält die Spannung nicht aus. Kriege ich doch noch einen Partner? Wird er blond sein oder schwarz oder viel verdienen oder wenig und so weiter? Mancher Mann braucht vor dem Geschäftsabschluss da scheinbar irgendwie Gewissheit und Hilfe. Und von unseren Politikern in Bonn wissen wir, dass die meisten auch mehr bei der Wahrsagerin zu finden sind als in irgendeinem Gottesdienst. Leider ist das so. Sicher nicht bei allen, aber bei manchen. Wisst ihr eigentlich, dass das nicht ungefährlich ist, sich auf Wahrsagerei einzulassen? Eine Nachbarin in meinem Heimatort hat sich vor Jahrzehnten einmal von einer Wahrsagerin die Zukunft voraussagen lassen. Es wurde ihr damals unter anderem gesagt, dass sie einmal keines natürlichen Todes sterben werde. Überlegt euch mal, was das für ein Risiko ist, wenn man so etwas gesagt bekommt. Das hat sie sicher nicht erwartet, aber das wurde ihr gesagt. Lange Zeit hatte diese Wahrsage keinen Einfluss auf ihr Leben. Doch nach dem Tod ihres Mannes, der vor etlichen Jahren starb, begann das auf einmal sich zu entwickeln und kriegte eine Eigendynamik. Und heute leidet diese Frau an schwersten Depressionen, hat bereits einen handfesten Selbstmordversuch hinter sich, weil die Angst vor dem vorausgesagten unnatürlichen Sterben ihr Leben kaputt macht. Deswegen müssen wir festhalten, die Wahrsagerei ist alles andere als harmlos. Viele Menschen gehen mit Ängsten zu den sogenannten Lebensberatern, wie sich diese Scharlatane hochtrabend nennen, und kommen mit noch größeren Ängsten von ihnen wieder zurück. Man liefert sich auch negativen bösen Mächten aus. Davon wird man abhängig. Vor allem bei seelisch instabilen Menschen kann eine Vorhersage mit negativem Inhalt einen schweren Schock oder gar eine Psychose auslösen. Viele Psychotherapeuten bestätigen diese Dinge, diese Aussagen, die ich hier gerade mache, selbst solche, die nicht an die Wahrheit der Heiligen Schrift glauben. Manche Menschen gehen sogar noch einen Schritt weiter und befragen in spiritistischen Sitzungen die Toten. Aber ob da wirklich die Toten erscheinen, die tote Mutter oder wer da immer befragt wird, das möchte ich sehr dahingestellt sein lassen, weder beim Tischrücken noch beim Glasrücken. Aber man wird in Kontakt mit Dämonen kommen, die sich ebenso verstellen können, wie es ihr Meister kann, nämlich Satan. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die an solchen Zirkeln teilgenommen haben, mit denen ich sprechen konnte. Allesamt haben heute keine Antenne mehr für die Botschaft des Evangeliums zu, nachdem diese Dinge vorgefallen sind. Aber ich glaube, dass es auch da keine hoffnungslosen Fälle gibt. Wenn da jemand wirklich bewusst wird, das war ein ganz schwerer Verstoß gegen Gottes Ehre und seine Ordnungen und er will aufrichtig Buße tun und kommt zu dem Herrn Jesus, dann kann auch er frei werden von dieser Bindung. Ich möchte noch einen dritten und letzten Bereich heute Morgen ansprechen und das ist die Zauberei. Abgötterei, Wahrsagerei und drittens die Zauberei oder Magie. Hierbei geht es um die Machtfrage. Da will man Macht ausüben über andere Menschen, im positiven Sinn oder im negativen. Man unterscheidet nämlich zwei Arten von Zauberei, weiße und schwarze Magie. Die weiße Magie wird gebraucht, um Menschen oder Tieren Gutes zu tun. Man will Gutes tun, man will helfen, vielleicht sogar mit einer gewissen Aufrichtigkeit helfen. Und dieser Vorgang geschieht dann unter sehr frommen Anstrich. Man beginnt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann wird eine rituelle Beschwörungsformel gebraucht, die meistens aus einem Zauberbuch stammt. Und danach muss der Hilfesuchende dieses oder jenes tun und dann darf er nicht mehr darüber sprechen. Dann wird ihm das sehr ans Herz gelegt, nicht mehr darüber sprechen zu keinem Menschen. Er muss ein Geheimnis mit dieser Sünde wahren. Und dann stellt sich der Erfolg ein. Die Frau wird gesund oder das Kind wird gesund oder das Schwein wirft wieder Junge. Was meint ihr, wie viele Bauern im Schwarzwald diese Dinge praktizieren? Hier in unserem Land und in der Lüneburger Heide und in bestimmten Gebieten unseres Landes. Es gibt so geografisch bestimmte Gebiete, die von Aberglauben besonders geprägt sind. Gestern erzählte mir der Heinrich, dass er oben in Ostfriesland gehört hat, dass dort der Aberglaube ganz, ganz arg schlimm verbreitet ist. Oben in Ostfriesland. Das war mir neu. Das magische Besprechen von Mensch oder Vieh gehört aber ebenso zur weißen Magie wie das Auspendeln von Medikamenten, wie es viele Heilpraktiker und Homöopathen tun. Ich sage viele, ich sage nicht alle. Ich weiß nicht wer, aber ich weiß, dass viele Heilpraktiker ihre Medikamente auspendeln mit dem siderischen Pendel. Eindeutig eine Sache, die in den Bereich der Magie gehört, der Zauberei. Und auf diese Weise können satanische Wunder geschehen. Da können Menschen gesund werden und kriegen zeitlich eine Hilfe, sind ein paar Jahre gesund und ahnen nicht, dass sie ihre Seele für die ganze Ewigkeit gebunden haben an Satan. Das ist der Preis, den er dafür verlangen wird. Mein eigener Urgroßvater war in meinem Heimatort ein bekannter magischer Besprecher, der auch meiner Mutter als Kind nachts im Mondschein die Warzen auf der Hand entfernt hat. Die gingen weg. Der hat eine Zauberformel gesprochen im Mondschein und die Warzen waren weg. Als sich meine Mutter später zu Gott bekehrt hatte, sagte sie sich während einer Evangelisationsveranstaltung von dieser okkulten Praxis in Gegenwart eines Seelsorgers im Namen Jesu los. Sie ist seit vielen Jahrzehnten ein gläubiges und gewisses Gotteskind. Vor einigen Jahren lernte ich im Schwarzwald ein Ehepaar kennen. Die beiden waren noch keine wiedergeborenen Christen. Der Mann war schwer krank. Im besten Alter, noch Mitte 30 vielleicht oder Ende 30, aber schwer krank. Und als ihm die Ärzte nicht weiterhelfen konnten, suchte er wie so viele Hilfe auf dem Weg der Paramedizin. Zum Bereich Paramedizin gehört eine gewisse Form der Homöopathie, nämlich über eine bestimmte Potenz hinaus, spätestens ab D6, die Eingeweihten wissen, was das bedeutet, ab da wird es ganz gewiss irgendwo gefährlich. Oder auch der Bereich Akupunktur, Irisdiagnose, Fußreflexzonenmassage und dergleichen mehr. Es gibt da Fachliteratur, dazu kann ich mich jetzt hier nicht verbreiten, das sprengt unseren Rahmen. Und bei ihm war das auch so, bei diesem Mann, er suchte Hilfe bei einer Wunderheilerin in Stuttgart. Da kam in einer Fernsehsendung die Einblendung, hier eine Wunderheilerin, und er schrieb sich die Adresse auf und ging dahin. Und erfuhr Hilfe. Und in der Zeit lernte ich dann die beiden kennen, durfte sie über die Hintergründe der weißen Magie aufklären. Sie erkannten hinter den frommen Sprüchen dieser Frau, die in ihrem Wartezimmer hingen, fromme Sprüche, die verborgene Teufelsmaske, brachen die Behandlung sofort ab, nahmen, was das Wichtigste ist, den Herrn Jesus Christus als ihren Erretter und Herrn in ihr Leben auf und sagten sich auch vor einem Zeugen im Namen Jesu von dieser Bindung los. Und da war noch etwas. Ein Wünschelrutengänger hatte eine Kupferspirale in ihr Wohnzimmer gebaut, mitten in das Wohnzimmer, zur Abschirmung gegen angebliche Erdstrahlen, die Krebs erregen sollen, mitten in das Wohnzimmer. Weil ihm das aber dann irgendwann zu dumm war, immer da drum rumzufahren mit dem Staubsauger und so, haben sie es unter Zittern abgebaut. Wir lächeln, gell, für die war das ernst. Und haben es auf dem Dachboden gebaut, wenigstens. Ja. Und dann klärte ich sie auf über diese Geschichte mit Route und Pendel und Computerdiagnostik in diesem Bereich. Heute sind wir ja modern geworden, da gibt es solche Wurfsendungen, Computergrafik, wir vermessen ihr Schlafzimmer gegen Erdstrahlen und so weiter. Und da hinten zeigt dann das Computerbild, wie man das Bett stellen muss. Glaubt nicht diesen Hokuspokus. Glaubt das bitte nicht. Aber die hatten das geglaubt. Und dann hatte ich ihnen gesagt, ihr könnt das Kästchen getrost wegwerfen. Ja, meinst du wirklich, können wir das aufmachen? Der hat aber gesagt, wir dürfen das nicht aufmachen. Doch, macht's mal auf. Wisst ihr, was drin war? Fensterkit und Gummiringe. 300 Mark gekostet. Es gibt aber auch seriösere Formen dieser Praxis, aber unsinnig ist es allemal. Glaubt diesen Dingen nicht. Also das ist der Bereich der weisen Magie. Jetzt kommt der Bereich, der ist schlimmer, ich muss das einfach noch kurz erwähnen. Die schwarze Magie, die wird gebraucht, um Menschen oder Tieren Böses anzutun. Abwehrzauber. Und diese Dinge gibt es sogar im Heidentum, in Neuguinea, der Sanguma-Zauber oder im Voodoo-Kult auf Haiti. Jimi Hendrix war zum Beispiel ein Priester der Voodoo-Magie. Das wissen viele nicht. Da wird der Teufelszauber gebraucht. Die Menschen können telepathisch Menschen töten. Auf Entfernung. Offene Teufelsanbetung, Teufelsmessen, Grabschändung, Sexorgien bis hin zum Menschenopfer sind da an der Tagesordnung. Eine sehr böse Sache. Hexenkult verbreitet sich auch immer mehr, auch bei uns in Deutschland. Und eine besondere Rolle in diesem Gebiet der Zauberei spielt bei uns hier in Europa das sogenannte 6. und 7. Buch Mose. Äußerlich aufgemacht wie die Bibel in einem schwarzen Einband mit goldener Schrift 6. und 7. Buch Mose. Und viele Unkundige denken, das gehört zur Bibel. Und holen sich das? Ein Verlag in Braunschweig hat dieses äußerst gefährliche Buch wieder neu aufgelegt. Für 19,50 Mark wird es über Inserate angepriesen und natürlich massenhaft bestellt. Ich kann euch nur eindrücklich warnen vor diesem Buch. Viele Menschen, die es besitzen, kommen in schreckliche Dinge hinein. Nicht wenige enden in Nervenkliniken oder im Selbstmord. An der Stelle ist Neugier wirklich fehl am Platze. Und es ist oft ein harter Kampf, diese Menschen überhaupt davon zu überzeugen, dass sie das Buch hergeben sollen. Allein da gibt es schon starke Kämpfe. Die Folgen, die nach dem Kontakt mit Aberglaube und Okkultismus auftreten, sind immer die gleichen. Ich nenne ein paar Symptome okkulter Belastung. Jetzt möchte ich euch aber vorher sagen, da kommen jetzt ein paar Dinge, die kennen wir vielleicht auch aus unserem Leben. Ich will damit nicht sagen, wenn einmal in unserem Leben ein Jähzorn war, dann sind wir okkult irgendwie belastet. Ich nenne jetzt eine ganze Reihe von Dingen und wenn das alles massiv auftritt bei einem Menschen, dann könnte das ein Hinweis sein. Nicht das eine oder das andere, was ich jetzt nenne, nämlich Widerwillen gegen Gottes Wort, Widerwillen gegen das Gebet, Jähzorn, Tobsucht, Selbstmordgedanken und Versuche, starke Geschlechtlichkeit, Zwangsdenken, Angstanfälle, Zerstörungssucht, antigöttliche und antichristliche Verkrampfung, Lästergedanken, religiöser Wahnsinn, Schlafgeist beim Hören des Wortes Gottes. Ich kenne Leute, die schlafen sofort ein, wenn sie das Wort Gottes hören. Dann unerklärliche Nervosität, Getriebensein, schwere Träume, Albdruck und manchmal auch eine bestimmte Art des Schwermuts. Also das sind so Symptome, ich sage noch einmal, die nicht einzeln auftretend Hinweis sein können. Aber wenn das alles konzentriert auftritt bei einem Menschen, dann könnte das ein Hinweis sein für eine Belastung. Zwei Dinge will ich noch nennen, die heute auch oft verharmlost werden, und zwar Tarotkarten und auch Karten mit französischem Blatt haben ganz gewiss keinen sehr guten Einfluss auf unser Leben, weil die eine ganz, ganz heidnische und antigöttliche Symbolik enthalten. Und das andere ist ein bestimmter Bereich der Rockmusik, Black Metal und andere Gruppen. Es ist ja heute kein Geheimnis mehr, dass diese Menschen sich oft dem Satan verschrieben haben und dass es Rockmusikbotschaften gibt, auch manchmal im Backward Masking, im Rückwärtslaufen erst hörbar und so weiter. Ich muss zum Schluss kommen heute Morgen, aber ich möchte nicht schließen, ohne zwei Dinge noch einmal zu erwähnen und aufzuzeigen. Zum einen, diese Dinge, die wir genannt haben, sind auf der einen Seite Sünden wie alle anderen auch, aber auf der anderen Seite zeigt die Seelsorge und zeigt der Umgang mit solchen Menschen, dass sie Bindungen im Leben von Menschen bewirken. Dass da einfach Satan Anrechte bekommt, die manchmal einem Vertragsabschluss gelten und der gelöst werden muss, der einfach gebrochen werden muss durch das Blut Jesu Christi. Und das andere, was ich am Ende natürlich sehr gerne sagen möchte, ohne das könnte ich jetzt nicht schließen, ist, dass es einen Weg der Befreiung gibt, dass es einen Weg der Vergebung gibt, dass das alles wieder in Ordnung kommen kann, und zwar auf folgende Weise, indem wir ganz unser Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen, unser ganzes Vertrauen auf ihn. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat es in meinem Leben getan. Er will es in unser aller Leben tun. Dann müssen wir diese Sünden, die uns bewusst geworden sind, die der Heilige Geist aufgedeckt hat, bekennen. Manches Mal ist es gut in Gegenwart eines Seelsorgers, gerade bei schwerwiegenderen Dingen, weil sie einfach eine solche Macht haben. Brich das Geheimnis mit der Sünde und du bekommst ein Geheimnis mit deinem Herrn, hat Corrie ten Boom gesagt. Es ist immer wichtig, dass wir das Geheimnis mit der Sünde brechen. Und dann glaube, dass der Herr Jesus am Kreuz auch deine Sünde weggetragen hat und dass sein Blut das einzige Lösegeld ist für diese Dinge. Und sage dich los in Gegenwart eines Zeugen im Namen des Herrn Jesus von dieser Finsternis. Und deine Dinge werden gelöst. Und dann danke für die Befreiung und lebe in enger Bindung an den Herrn, an sein Wort und an seine Gemeinde. Die Kinder sind schon da, aber das möchte ich noch anschließen. Jetzt sitzen vielleicht viele hier und sagen, ah, Gott sei Dank, dass ich mit diesen Dingen nichts zu tun habe. Da freue ich mich drüber. Ich freue mich über jeden, der davor bewahrt geblieben ist. Wenn aber der eine oder andere da ist, der damit Berührung hatte, dann möchte er das nicht leichtfertig jetzt ad acta legen, sondern wirklich dafür sorgen, dass das aus seinem Leben kommt und dass da Vergebung und Lösung geschieht. Und wenn du sagst, ach, mit dem habe ich nichts zu tun, wie denkst du über einen Menschen, der sagt, Gott sei Dank, dass ich keinen Krebs habe, aber am nächsten Tag stirbt er an Herzinfarkt. Es gibt auch andere Sünden, die uns von Gott trennen. Auch Lüge und Alkoholismus und Stolz und sexuelle Sünden trennen uns genauso von Gott wie die Dinge, die wir eben genannt haben. Und auch dafür brauchen wir einen Erretter, nämlich unseren Herrn Jesus. Wie dankbar dürfen wir sein, dass er da ist und dass sein Werk vollkommen ausreicht, um alle diese Dinge zu bereinigen, dass wir in den Frieden Gottes kommen und darin leben können. Wir wollen noch einen Augenblick still bleiben. Wir bleiben gerade sitzen und beten noch über dem, was wir gehört haben. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und du hast sie zerstört am Kreuz von Golgatha. Dort hast du die Dornenkrone getragen. Das ist ein Zeichen des Fluches. Und du hast auch den ganzen Fluch über diese gräulichen Sünden auf dich genommen. Und so ist bei dir allein Hilfe und Befreiung. Und dafür preisen wir dich, Herr Jesus. Wir danken dir auch, wo du uns bewahrt hast vor diesen Dingen, wo du uns schon herausgeführt hast, schon Licht gegeben hast. Und wo ein Einzelner unter uns ist, der da noch Hilfe braucht, gib, dass er sich nach dieser Hilfe ausstreckt. Herr, wir loben dich, dass du Licht in unser Leben bringst. Und wir wollen in deinem Licht leben. Amen.